Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Herzlich willkommen zu diesem komischen Montag. Hallo Vanni.
Hallo Becky. Also ich bin gut drauf, zumindest soweit.
Noch.
Ja, noch, ohne Witz, noch, Gott.
Ja, ich bin eigentlich auch gut drauf, aber irgendwie, ja, wissen wir ja alle, wenn ich irgendwie sage, ich fühle mich komisch, ist das so mein Begriff für, dass ich irgendwie nicht so auf der Höhe bin.
Ja, aber ich glaube, das ist auch mal okay. Weil Becky ist so jemand, also wir haben das beide, mehr oder weniger.
Ja.
Dass du dann immer, wenn irgendwas körperlich abweicht von der Norm, was aber eigentlich gar nicht schlimm ist, was irgendwie so in dem ganz normalen Bereich ist. Also Becky hat mir in unserem Vorgespräch gerade gesagt, dass sie 2 Schlücke Wasser getrunken hat und sich wundermäßig, warum sie Kopfschmerzen hat.
Also, ja. Ja. Und dafür irgendwie wahrscheinlich 500 Milliliter Kaffee. Ja. Und dann glaube ich auch noch irgendein scharfes Gericht, was ja wahrscheinlich, glaube ich, auch noch mal irgendwie Wasser entzieht. Ach, keine Ahnung. Und vor allem habe ich dir ja auch selber doch im O-Ton gesagt, dass ich gefühlt seit Samstag bis heute nur am Reden bin mit Leuten.
Ja.
Und es ist irgendwie auch voll der Kopf weg. Also auch, wenn es natürlich cool ist irgendwie und man auch super Gespräche hat, aber ich merke so, also ich muss jetzt für diese Folge natürlich alles geben. So, aber vielleicht brauche ich immer auch so ein paar Sekunden, um dann verzögert zu antworten, weil so mein Gehirn sich denkt, okay, mach mal weiter.
Ja, ich glaube, die Folge wird super emotional. Ich habe nämlich gestern an dem Skript gearbeitet und dann einfach geheult.
Mhm.
Und dann habe ich dir ja noch eine Sprachnachricht geschickt und dachte mir so, Alter, was ist das gerade? Also, und abgesehen davon ist es ja ein Thema heute, was ich schon mit meiner eigenen Therapie bearbeitet habe. Aber ich weiß, dass es uns beide halt übertrieben krass mitnimmt oder beschäftigt oder zu uns gehört oder wie man es ja nennen will so. Und ich bin so abgekackt gestern, ohne Witz, ja, richtig Gold. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit so richtig fetten Augen.
Oh
und
nein.
Ich, oh Gott, hey.
Oh Gott. Aber ich habe ja gestern auch noch zu dir gesagt, dass ich glaube, dass ich halt wieder erfolgreich vermieden habe. Weil ich habe ja so ein bisschen diesen Basic-Recherche-Teil übernommen, ne, wo so halt Fakten und so drin waren. Und dachte mir so, okay, Haken dran, du kannst ja irgendwann anders nochmal reinschauen. Und du hast halt so voll, also du hast ja auch Fakten mit reingebracht, aber auch natürlich so mehr dieses Emotional, wo ich glaube, ich habe doch einfach diesen Satz auch für das Folgenthema fast oder so kommentiert, also markiert und dann im Skript kommentiert. Ich glaube, wir werden je nachdem auch einiges über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Ja, so, das war's auch von mir. Mehr wollte ich eigentlich nicht zulassen für dieses Skript.
Ja, also, wenn wir heute weinen, besonders ich kann es nicht kontrollieren, dann ist es so, wir wollen ja hier so real wie möglich sein. Und ich würde auch mal sagen, dass wir die Folge heute mal ein bisschen anders starten, und zwar mit einem Zitat, was ich sehr cool fand und was so ein bisschen auch das Folgenthema ja zusammenfasst. Und zwar, nur weil du es kannst, heißt das nicht, dass du es tragen musst.
So, Dämme brechen direkt so. Nein, nein, ich fühle mich
einfach
aber
lachen,
angesprochen.
Um zu überspielen.
Ja. So, ich lache einfach, obwohl ich einfach weinen möchte. Aber nein, du hast komplett recht.
Ja, also unser heutiges Folgenthema, falls ihr euch jetzt bisher mit unserem Gelaber noch nicht denken konntet, ist, was es bedeutet, früh Verantwortung zu übernehmen, welche mentalen Issues daraus resultieren können, wie man die natürlich auch beheben kann. Und wir erzählen, glaube ich, in dieser Folge viel, viel mehr als sonst von unseren eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, weil wir einfach komplett wieder alle Boxen ticken, die es gibt in dieser Folge.
Ja, ich glaube, habe ich dich irgendwie letzte Woche noch zu dir gesagt, ey, Vanni, ich habe heute am Skript gesessen Und ich konnte mal wieder unsere Checkliste rausholen und alles abhaken, weil es auf uns zutrifft.
Ja, das hast du am Freitag zu mir beim Konzert gesagt.
Stimmt.
Ja.
Aber
fühlt sich schon wieder an, als wäre es ja ewig her, gell?
Ja, super ewig her. Aber ich muss auch sagen, bei mir ist freitags immer noch hängen geblieben, dass man jetzt einfach wirklich in diesem Alter ist, dass du von so Ende 30-Jährigen mittlerweile angesprochen wirst, aber auch Anfang 20-Jährigen.
Oh Mann. Also eine kurze, sweete Side-Story, bevor wir in das tiefe Thema einsteigen. Becky und ich waren am Freitag bei Levi und Liam auf dem Konzert. Und da war ein Typ, der kam auf uns zu und hat uns irgendwie so ein bisschen betrunken angelabert. Aber wirklich voll okay, voll lieb, gar nicht irgendwie blöd oder so. Und der hat dann zu uns gesagt, was eigentlich voll sweet war. Der guckt uns so an und sagt so, ihr seid beide richtig schön, jede auf ihre eigene Art und Weise, aber ihr seid beide richtig schöne Frauen. Dann hat er uns gefragt, wie alt wir denn sind. Dann haben wir gesagt, ja, 30 und 31. Und er so, ihr wollt jetzt nicht wissen, wie alt ich bin? Und er war 23, 24?
Ja, 23.
Ja.
Und ich muss ja immer noch sagen, also long story short, auch wenn wir ja gerade voll vom Thema abweichen, aber er hat ja irgendwie dann auch gesagt, so ja, auch mit 23 kann man ja super viel erlebt haben. In der Kindheit kann ja so viel passieren, dass man sein Päckchen trägt. Und eigentlich wollten wir eben nach dem Konzert auch einfach mal fragen, weil, also wir waren ja so neugierig, was der denn damit meint, weil er wäre ja auch potenziell ein super Hörer für unseren Podcast. Aber dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren. Aber es war schon süß.
Ja, und er hat auch bei einem Lied ein bisschen geschluchzt und dann habe ich so ein bisschen ihn so bei der Schulter genommen und ich so, alles gut bei dir? Und dann sagt er so, boah, danke, dass du fragst, aber ich glaube, ich habe gerade eine Panikattacke weggedrängt oder irgendwie so, hat er dann gesagt.
Einfach crazy.
Ja, aber ich glaube, wir verdrängen gerade hier auch was. Also
ja, wir verdrängen hier erfolgreich das Thema.
Wirklich. Also lass uns mal einsteigen. Und zwar, was bedeutet es denn, früh Verantwortung zu übernehmen? Und zwar ist es zum einen persönliche Verantwortung, also der Umgang mit eigenen Aufgaben, dem Zeitmanagement und auch der Selbstregulation. Mhm. Und dann natürlich auch ein Teil soziale Verantwortung, also ein Beitrag zur Gemeinschaft, Rücksichtnahme auf andere. Und so Beispiele, die ich zu 100% unterschreiben kann, im Alltag sind dann zum Beispiel, dass man halt früh als Kind Aufgaben im Haushalt mit übernimmt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das, also ich glaube, jeder, der irgendwie auch jugendlich ist oder Kind ist, kann ja mal an den Tisch decken, so, darum geht's nicht.
Ja.
Also bei mir war das so das Level, dass halt haushaltsmäßig komplett out of control war und ich mich dann gezwungen gefühlt habe, die ganze Wohnung zu putzen, immer die Küche aufzuräumen und zwar in einem Maße, was als Kind, glaube ich, nicht gerade gesund ist und auch nicht in dem Maße, dass man so sagen kann, ja cool, du hilfst im Haushalt und keine Ahnung, deine Eltern sagen, du musst halt auch mal den Tisch abräumen. Das ist halt ne, ein kompletter Unterschied, finde ich. Dann auch sowas wie Betreuung von jüngeren Geschwistern oder auch früher berufliche Verantwortung, was ich auf jeden Fall auch unterschreiben kann, weil ich glaube, ich habe mit 16 dann schon im Teegut damals, also im Supermarkt gearbeitet, an der Kasse.
Ja.
Und seitdem durchgearbeitet, also noch nie aufgehört, weil ich einfach ganz, ganz früh mein Ziel war, finanziell unabhängig zu sein, aber nicht im coolen Sinne, sondern auf Krampf und so weiter. Ja.
Ja.
Wie war es bei dir?
Same, same. Also bei den Haushaltsaufgaben tatsächlich nicht so. Also ich habe ja auch zwei Geschwister und meine Mama war überwiegend, sage ich mal, Vollzeit zu Hause, bis sie dann auch so Weiterbildungsmaßnahmen und andere Jobs angenommen hatte.
Mhm.
Deswegen sage ich, da war ich schon, was heißt irgendwie behüteter. Also ich habe natürlich dann irgendwann auch mal einen Tisch gedeckt oder, keine Ahnung, im Garten mal geholfen oder so. Das war jetzt nichts Extremes. Aber ich habe tatsächlich auch sehr früh angefangen zu arbeiten, weil ich einfach mehr Geld haben wollte. Mein Papa war halt zu dem Zeitpunkt Alleinverdiener. Die haben ja auch irgendwann ein Haus gekauft, dann hallo, drei Kinder zu finanzieren. Also mir ist ja heutzutage schon auch klar, dass es dann schwierig ist, irgendwie krasse Luxusurlaube zu machen oder irgendwie ins Disneyland zu gehen. Und es kostet ja so schon ein Schweinegeld. Also jetzt so mit dem Blick nach in die Vergangenheit kann ich das verstehen, dass es schwer ist. Aber dementsprechend, ja, hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich mir zu wenig leisten kann. Und habe dann, ich glaube, auch schon mit 13 oder 14 dann angefangen, Zeitung auszutragen. und habe das dann auch sehr lange gemacht und ich habe es gehasst.
Ich habe es auch gehasst.
Ich hatte so ätzend, vor allem diese, also ich habe ja leider diese Prospekte nicht mal, also fertig bekommen, sondern ich habe immer jedes einzelne Prospekt einzeln bekommen und musste die dann vorab auch noch alle zusammenlegen, um sie dann erst verteilen zu können. Und ich meine, ja, ich glaube, da lernt man auch schon mal sehr viel. Also, weißt du, ne, selbstständig werden, halt mal wirklich auch für sein Geld zu arbeiten. Aber wie du sagst, ich habe seitdem nicht gearbeitet. Also, ich kenne es seitdem nicht, einfach auch mal gar nichts zu tun und irgendwie Geld zu bekommen.
Ja, das ist sowieso nicht. Aber ich finde auch so dieses Jahr Zeitung austragen, haben ja voll viele gemacht. Und ja, du lernst dann voll viele. Und ich weiß noch, wie ich in der Sommerhitze da mit diesem Wagen rumgefahren bin und meine Finger voll schwarz waren von dieser Tinte.
Ja, oh Gott.
Und ich mir einfach nur gewünscht hätte, so, boah, ich will einfach nur irgendwo gerade am Strand liegen oder so. Und ja, es bringt ja positive Sachen mit sich natürlich, wie du gerade gesagt hast. Aber auch ganz viel Negatives. Und ich glaube, so durch die Umstände, also ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, bei mir, also meine Mutter war ja alleinerziehend mit Zwillingen. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also nur ansatzweise. Und trotzdem hatten wir eine super Kindheit, also unabhängig davon, dass wir hatten auch immer alles und so. Aber ich wusste halt, dass meine Mama immer so ein bisschen mit Geld gestruggelt hat, dementsprechend. Ja. Und da wusste ich einfach, okay, ich will halt selber mein Geld verdienen. Weil wie du sagst, mit zu Urlauben, wir waren zum Beispiel nie im Urlaub. Also schon, aber in Kroatien. Und da
Richtig.
Haben halt Verwandte und ein Haus so.
Richtig,
und war halt nie so, wie Leute gesagt haben, ich fliege mit meinen Eltern nach Gran Canaria. Und ich wusste nicht mehr, was Gran Canaria ist. Ich war so,
nee, ich bin das erste Mal in meinem Leben ja mit 15 geflogen, weil ich auf so einer Chorfreizeit war. Also da sind wir nach Italien geflogen, weil ansonsten sind wir halt immer mit dem Auto auch irgendwo hingefahren. Also Rumänien, klar auch Italien. Weil du aber immer irgendwo Leute aus der Familie hattest und dann da auch übernachten konntest, ne? Und jetzt auch für euch als Hörer, das ist auch jetzt gar nicht so entrüstend gemeint, so, oh Gott, wir haben jetzt irgendwie mentale Probleme, weil wir früher vielleicht nicht irgendwie in den Urlaub fliegen konnten. Aber das ist ja eigentlich nur so eine Einordnung, wie es eigentlich bei uns war. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also meinen persönlichen Knacks habe ich jetzt nicht davon abbekommen, dass ich irgendwie mit 13 Zeitungen austragen war. Mein persönlicher Knacks kam halt bisschen durch die Art der Erziehung, weil ich ja auch schon mal gesagt habe, wir sind drei Kinder und gefühlt ist jedes Kind in eine unterschiedliche Familie reingeboren worden, von den Dynamiken zwischen den Eltern. Mhm. Und als die sich ja getrennt haben und meine Mutter mit meiner Schwester nach Rumänien gezogen ist, habe ich tatsächlich die Aufgabe der Mutter bekommen und des Vermittlers. Und das war halt mit Anfang 20 halt auch scheiße. Also vielleicht fühlt sich das in dem Moment gar nicht so an, aber ich sag mal, das war so ein bisschen der Beginn vom Ende.
Ja, aber ich weiß voll, was du meinst. Weil bei dir war das so diese Rolle, bei mir war es eher, dass halt mein Bruder das nicht so gebockt hat zu dem Zeitpunkt. Also, dass jetzt zum Beispiel die Wohnung dreckig ist, meine Mutter irgendwie Burnout hatte und es nicht gepackt hat und ich dann irgendwie mit 16 samstags von einer Schicht, wo ich halt wirklich irgendwie da 8-9 Stunden im Supermarkt stand und Regale einräumen, Kasse, keine Ahnung, dann nach Hause komme und dann noch die Wohnung sauber machen muss.
Ja.
Oder irgendwie einkaufen muss, so mäßig, wo ich halt denke, das ist zu viel für eine jugendliche Person. Also
locker.
Ne?
Auf jeden
und so
Fall.
War das halt nicht nur einmal, sondern dann halt immer. Und somit habe ich mich dann immer selber so in dieser Rolle gesehen, du bist verantwortlich, du musst alles im Griff haben. Und genau das beleuchten wir auch heute so ein bisschen näher dann, was das halt für Auswirkungen hat, natürlich positiv, aber auch negativ.
Ja, und dann beginnen wir eigentlich schon mal direkt mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Denn es gibt Studien, die zeigen, dass die Übernahme von Verantwortung eigentlich ein schrittweiser Prozess ist, der oft viele, viele Jahre dauert. Ich glaube, wir haben sogar zum Ende hin noch mal Fakten, aber ich kann den Punkt vorweggreifen. Ich glaube, sie hatten im Schnitt gesagt ungefähr 15 Jahre. Also, und damit ist dann aber nicht, der Zeitpunkt ab Geburt gemeint, weil da kann man ja auch keine Verantwortung übernehmen. Da liegt man ja erstmal rum und schreit nur und hat Hunger oder macht sich in die Windeln. Also es ist schon, ich glaube, so im jugendlichen Alter oder Spätkinderalter und dann halt plus 15. Also es ist ja schon nochmal eine sehr lange Phase. Es gibt zum Beispiel auch trotzdem Kinder oder auch in den Erziehungen, die beginnen bereits im Alter von Anfang 2 bis 3 Jahren mit kleinen Aufgaben. Also wenn sie zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Spielzeugkiste haben und die über den Tag komplett auspacken und dann alles verwüsten, fangen dann auch Eltern an, gemeinsam mit dem Kind die Sachen wieder einzuräumen. Aber ich meine, wir sind jetzt keine Eltern, keine Ahnung, ob das Kinder in dem Alter dann sehr bewusst wahrnehmen. Aber ich glaube, das ist schon mal so eine leichte Herangehensweise.
Aber das fände ich noch ein normaler Punkt, weil ich mir denken würde, ab irgendeinem Alter, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ab wann, weil, wie du sagst, wir sind keine Eltern so, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht.
Ja.
Kann das Kind ja auch schon, kannst du ja sagen, so, okay, wenn du das ja alles ausräumst, dann werde ich dir das nicht hinterherräumen, dann kannst du ja langsam lernen, das aufzuräumen. Ich glaube, es geht, das ist gar keine so eine Maßnahme, ne? Ich glaube, wenn sich das so irgendwie so ausweitet, dann wird das irgendwann zum Problem.
Genau.
Du sagst ja dann nicht zum Dreijährigen, räum mal die Spülmaschine aus.
So, staubsaug mal hier bitte die ganze Wohnung.
Ja, so, genau.
Oh, du hast dann die Windel gemacht, bitte wechsel sie dir selbst.
Ja, genau.
Das wäre schon ein krasses Baby. Aber, also wie schon gesagt, die volle Verantwortung wird dann meist erst so im späten Jugendalter auch erreicht. Und da kommt es dann, wie du schon gesagt hast, auch auf die Verantwortungsfelder drauf an. Das kann man jetzt natürlich nicht auf alles pauschalisieren. Und die Fähigkeiten zur Selbstregulation, also das, was du ja vorher schon mal gesagt hast, also sei es jetzt wirklich Emotionen und bestimmte Handlungen, die entwickeln sich erst zwischen 5 und 19 Jahren und unterstützen dann quasi im Erwachsenenalter auch beim Planen und beim Problemlösen.
Also das würde ich auch sagen, war bei mir auf jeden Fall der Fall. Also trifft die Studie auf mich irgendwie zu, so diese ganzen Erklärungen.
Ja, weil ich finde, wir sind echt Meister in Planen und Problemlösen.
Und das ist ja was Positives irgendwo, ne?
Ja, irgendwo schon. Also es hat ja immer alles so seine positiven und negativen Seiten. Aber ja, ich meine, klar, das ist halt schon mal echt ein guter Faktor oder eine gute Charaktereigenschaft, ne, fürs Leben. Aber was ich auch ganz interessant fand, ist natürlich, dass es auch kulturelle Unterschiede gibt. Ne? Also wir haben ja auch schon gesagt, Erziehungen sehen nicht überall gleich aus. Und wir merken ja allein auch schon durch unsere Ostblock-Familie, dass es auch da wieder zur deutschen Familie schon Unterschiede gibt, obwohl wir jetzt nicht so weit, also wir leben ja alle auf demselben Kontinent, ja, und in der USA nimmt zum Beispiel das Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Eltern während der Pubertät ab, aber ich glaube, das ist bei den meisten so, während es aber in China stabil bleibt. Also ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwo was gesehen, dass Eltern und Kinder in China da ja auch noch sehr voneinander, was heißt abhängig sind. Aber es gibt doch auch diesen Datingmarkt, wo doch dann die Eltern irgendwie ihre erwachsenen Kinder bewerben, wo ich mir so denke, okay, das würdest du halt in Europa garantiert nie sehen.
Haben wir das nicht auch in irgendeiner Folge gehabt, ne?
Ja.
Aber ich glaube, es gibt ganz viele so verworrene Verantwortung oder auch irgendwie Sorge tragen und so weiter, was dann anders ist als bei uns.
Ja.
Wo ich jetzt nicht so genau beurteilen könnte, fällt es dann auch in so ein Part, früh Verantwortung nehmen und sich dann aber abnabeln wollen, so.
Mhm. Ja, wie war das denn bei dir in der Pubertät? Hattest du so das Gefühl, du wolltest weg?
Ja. Ich wollte am liebsten ausziehen mit 13, so. Und ich glaube, es war ein Mix aus ein kleine Zicke sein, so, Pubertät halt. Weil ich glaube, ich war richtig schlimm, also, naja, richtig schlimm jetzt auch nicht, aber jetzt auch nicht so easy. Und dann halt auch durch dieses Ganze, was mich überfordert hat dann irgendwie auch, glaube ich, also so früh Verantwortung zu übernehmen und irgendwie mit 13 sich verantwortlich zu fühlen für den Haushalt oder auch dafür, dass irgendwie gekocht ist oder so. Also soll sich jetzt auch nicht so anhören, als hätte meine Mutter gar nichts gemacht, so war es ja auch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es zu wenig war, sonst hätte ich das nicht gemacht.
Ja.
Was ich meine?
Ja, und das sind ja auch Nuancen, weil ich finde, da können wir jetzt Situationen beschreiben, die aber jetzt vielleicht auch annähernd so also nicht rüberkommen, weil es ja auch super viel Konflikte gibt. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass du sagst, ja, du hast dann irgendwie eine 10-Stunden-Schicht und kamst nach Hause und hast dann gekocht, sondern dann gab es auch emotionale Konflikte mit den Personen zu Hause. Aber ich muss auch sagen, also tatsächlich wollte ich auch weg. Also es gab auch mal einen ganz bestimmten Eskalationsfall, da war ich 17,5, wo ich alles Mögliche, wo ich mich informiert hatte und etc., dass ich ausziehe.
Boah, krass, ja.
Und ich muss auch sagen, es verschwimmt schon vieles, weil es war irgendwie so eine turbulente Zeit. Ich muss auch sagen, ich habe mich enormst gegen meine Eltern aufgelehnt. Also einfach, ich war ja das erste von drei Kindern, dann war ich auch noch ein Mädchen. Und ich habe halt zum Teil, und das habe ich versucht, denen später mal auch zu sagen, nicht aus Trotz reagiert, ne, wie dieses, oh, Pubertät, bla bla. Sondern ja. Ich habe halt wirklich dem, was sie entsprochen haben, was sie mir an Erziehung mitgeben wollten, ich habe dem nicht zugestimmt, also bis heute. Ich würde so auch nicht weitererziehen. Und ich glaube, du fühlst dich als Kind dann halt irgendwann hilflos, wenn dich halt deine eigenen Eltern nicht verstehen.
Ich glaube das, und irgendwo ist es ja alles auch so ein bisschen wie so ein Hilfeschrei. Also ich glaube, ich bin zum Teil so ausgerastet, weil ich eigentlich innerlich dachte, ich sollte nicht dafür verantwortlich sein, dass jetzt hier Essen auf dem Tisch steht oder dass die Wohnung sauber ist. So. Obwohl du dich so fühlst, und irgendwie kannst du ja schlecht artikulieren als Jugendliche, ich stimme dem nicht zu. Bitte mach das anders. Das macht ja, ja eigentlich keiner.
Ja.
Du weißt ja gar nicht, was abgeht bei dir. Also erst Jahre später in der Therapie weiß ich, warum das so war und warum ich diese Zwangsgedanken bekommen habe dadurch und bla bla bla. Aber du kannst ja nicht mit 15 dann so, okay, jetzt überlege ich mal, ob ich eventuell gerade irgendwie überfordert bin, weil bla bla bla. Also ich kenne keinen 15-Jährigen oder Jährigen, der so in der Lage ist, das selber so zu checken, dass es jetzt seine Eltern sind. Weil du kennst es ja auch nicht anders, weißt du, von zu Hause so. Also genau. Du denkst ja, das ist ja deine Normalität.
Ja. Und da sind wir ja eigentlich auch schon direkt beim nächsten Punkt, und zwar die Auswirkung auf die mentale Gesundheit. Weil ich finde es auch voll interessant, du hast ja auch schon im Skript mit reingeschrieben, dass du da eine Menge Erfahrung auch noch aus der Therapie mitnimmst. Da gehen wir ja später noch mit ein, weil ich muss auch sagen, so ganz viel haben wir nie über Selbstverantwortung gesprochen. Also ich hatte aber auch, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich mich an gar nicht so viel aus der Kindheit erinnere, bloß halt ab meiner Pubertät.
Ja.
Und da war schon ganz klar, dass ich halt ganz oft auch gelernt habe, ich muss für mich alleine einstehen, ich muss alles alleine schaffen, die sind gegen mich, du bist nicht genug, also so ein bisschen die Glaubenssätze, was aber nicht unmittelbar immer mit dieser, ja, du musst jetzt viel Verantwortung für uns oder so übernehmen, sondern eigentlich musste ich Verantwortung für mich übernehmen.
Für dich, ja.
Genau, auch vielleicht zu früh. So,
ja, ja,
auch wenn
Fall.
Sich andere so denken, ah, ja, ist ja vielleicht kein Problem, aber ich glaube, der springende Punkt in meiner Kindheit oder Jugend war wahrscheinlich wirklich, dass ich zu früh Verantwortung für mich übernehmen musste und dann halt gepaart später trotzdem noch für die Familie. Aber wir hatten ja schon gesagt, dass eben Verantwortung in jungen Jahren sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit hat, und während eben ein schrittweiser Prozess der Verantwortungsübernahme die Entwicklung fördern kann, birgt auch eine Überforderung durch zu viele oder auch unangemessene Arbeit, Aufgaben, erhebliche Risiken. Wir fangen mal mit den positiven Aspekten an, wo ich mir auch denke, zum Teil können wir da vielleicht auch einen Haken dran machen. Ich habe schon gesehen, bei einer Sache hast du eine andere Meinung zu. Aber tatsächlich ist so ein positiver Aspekt Förderung von Resilienz. Also Kinder, die altersgerechte Verantwortung übernehmen, entwickeln oft eine höhere emotionale Widerstandsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeiten. Wo ich eigentlich für uns sagen würde, eigentlich haben wir eine verdammt hohe Resilienz. Also auch wenn wir eine mentale Störung haben, können wir sau viel aushalten. Also das ist ja auch mega oft das, was du zu mir sagst. So, weißt du, ich habe dann mal einen Scheißtag, wo ich mich einfach komisch fühle, wo ich nicht auf der Höhe bin. Und dann sagst du so, okay, Becky, aber du hast auch das gemacht, das gemacht, das gemacht und das gemacht. Und dann bist du noch da und dann machst du noch das. Ich glaube, es ist auch mal okay, dass du dich gerade so fühlst. Ja. Während andere Menschen mit geringer Resilienz vielleicht zwei Sachen davon machen und sagen, oh nee, jetzt brauche ich mal Ruhe.
Ja, genau. Genau. Also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, den Punkt. Das glaube ich auch, dass man irgendwie ein bisschen abgehärtet ist in dem Sinne. Aber ich muss auch sagen, dass das jetzt natürlich schwierig ist für mich zu unterscheiden vor und nach Therapie. Weil jetzt sage ich auf jeden Fall. Davor weiß ich nicht so. Ich kann das nicht so mehr so einschätzen. Es war ja auch so ein Alter, ja, 18, 19, nee, wie alt war ich denn? Wann habe ich denn die Therapie gemacht? Das ist ja schon bis, also 2019. Ja, mit 24, 25, keine Ahnung, so. Ja. Uni-Zeit und so. Und ich glaube, es hat immer so mitgeschwungen, aber hat halt keinen Leidensdruck ausgelöst bis zu dem Zeitpunkt dann.
Ja. Ja, ich muss halt sagen, ich glaube, ich war vorher irgendwie sorgenlos. Ich glaube, bei mir war der Break dann echt irgendwie Scheidung und das Wegziehen. Weil davor weiß ich, dass ich da nicht so, also was heißt Probleme hatte, aber dieses Ausgelaugtsein oder so, das kenne ich gar nicht. Und es hat dann irgendwann angefangen.
Ja, das kenne ich auch nicht so oder kannte ich nicht. Also unbeschwert sein, ich weiß nämlich noch, so mit 15, 14, 15, war ich so in meinem Zimmer, Kinderzimmer halt damals oder wie auch immer. Und hab dann da irgendwie, ich weiß noch, samstags lief immer Gossip Girl auf Sixt oder so damals. Da habe ich das so geguckt und so und irgendwie mein Zimmer aufgeräumt und sowas. Und da habe ich so gedacht, okay, halt mal jetzt kurz so die Zeit an. Gerade ist alles gut. Alle sind gesund. Keinem geht's kacke. Irgendwie Schule läuft gut. Freunde läuft gut. Und es war wie so ein, okay, du hast gerade die Kontrolle, weil alles gut läuft. Ist jetzt gerade nichts. Und es ist wie so, okay, wann kommt der nächste Schlag oder sowas. Ja. Und irgendwie habe ich das immer so in meinem Kopf gehabt, so, gerade ist alles gut, aber ich weiß nicht, wann sich das ändert und irgendwie muss ich die Kontrolle behalten darüber.
Oh, krass. Ja, aber jetzt, wo du es so sagst, ich meine, ich hatte auch viele glückliche Momente so, aber ich überlege gerade, ob ich tatsächlich auch immer darauf gefasst war, auf den nächsten Konflikt. Weil ich muss schon sagen, dadurch, dass meine Eltern mir ziemlich viel verboten haben damals, habe ich alles heimlich gemacht. Dementsprechend musst du ja immer davon ausgehen, dass sich irgendwas aber dann doch an die Eltern weiterträgt davon, dass sie irgendwas mitbekommen. Und dann ist ja wieder Armageddon da. Also bist du ja permanent auch in dieser Hab-Acht-Stellung oder so. Du denkst so, okay, du musst vorsichtig sein, weil wer weiß, bald, ja, gibt's wieder Stress.
Ja, du musst die ganze Zeit gefasst sein und kannst dich halt nicht abchillen, weil du weißt, wenn ich kurz chille, kann irgendwas passieren.
Ja. Oh Gott, das ist ja sau anstrengend.
Dazu kommen wir noch zu dem Punkt, den du nämlich nicht dieses. Dazu kommen wir noch. Warte ab.
Ja. Und zwar die nächste positive, ja, oder der nächste positive Effekt ist tatsächlich auch die Stärkung des Selbstbewusstseins. Das Meistern von Herausforderungen, also von denen, wo wir ja schon gesagt haben, das sind dann ja die Aufgaben oder die Verantwortung, die man dann eben übernimmt, die stärkt dann das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Ja, da habe ich nämlich dazu geschrieben, kann ich erstmal so nicht unterschreiben. Haha, aber muss ja nicht immer alles zutreffen. Ja, weil, also dieses Selbstvertrauen oder auch zu wissen, hey, das kann ich gut, das, also egal welchen Job ich jetzt gemacht habe, sei es so Teegut, dann war ich bei H&M, dann war ich bei Mango, dann habe ich so Einzelhandel durchgehabt und pipapo. Ich war immer gut, ich hatte immer gutes Feedback, immer gute Zeugnisse. Die wollten immer, dass ich dann da bleibe und so. Was ja sehr positiv ist, spricht ja für mich um meine Fähigkeiten. Ja. Aber ich konnte es nie so erkennen, um dann zu sagen, ey, du bist mega gut so.
Ja, das sehe ich in dir.
Das freu dich doch. Ja, aber ich konnte das in mir, also ich würde sagen, selbst heutzutage hadert es da dran manchmal. Aber wie gesagt, es muss auch nicht immer alles Positive und Negative zutreffen. Also
ja.
Ich glaube, bei dir ist es anders.
Ja, bei mir ist es lustigerweise so. Also ich hatte das auch demnächst mit einer Freundin bei der Arbeit, weil tatsächlich, also ich habe ja schon immer gewitzelt, also diejenigen, die unsere Folgen hören, ich habe immer so gesagt, im Beruflichen läuft bei mir alles tippitoppi und meine Wehwehchen mit Panikattacken etc. habe ich halt im privaten Kontext, auch mit wichtigen Beziehungen, Familienkreisen etc. Und es ist halt echt so, im Beruflichen, ich weiß, dass ich gut bin, ich weiß, dass ich das kann. Selbst wenn ich eine Aufgabe bekomme, wo ich vorher keine Ahnung habe, ich garantiere die Zusage und auch das Gelingen. Und dann hat halt eine Freundin bei der Arbeit dem jetzt auch gesagt, du Rebecca, ich muss dir echt mal sagen, ich finde das so bewundernswert, du hast so ein krasses Selbstvertrauen in dich. Egal was kommt, du sagst immer, ja klar, schaff ich. Und dann machst du es auch noch geil.
Ja.
Und dann denke ich mir so, immerhin ein Lebensbereich, bei dem das so läuft. Und ich glaube aber, das habe ich, weil ich halt auch, also bei mir zieht wohl dann dieses Argument, wie auch immer, dass ich halt so für mich selbst kämpfen musste, dass ich überzeugt von mir bin.
Ja, was den aber das Aspekt ist ja mega betrifft. Gut. Ja. Ich habe nur gesagt, dass bei mir ganz viel Zielstrebigkeit und Disziplin
ja
mitkam. Das heißt, nicht so ganz Selbstvertrauen, aber so dieses, wenn ich an was dranbleibe, dann mache ich das auch und dann ziehe ich das auch durch. Und dann bin ich nicht so Larifari und sage dann, mache ich heute nicht, mache ich auch übermorgen nicht, juckt mich nicht, sondern ich bin auch beruflich nur so weit gekommen, weil ich immer dran geblieben bin und weil ich immer so diszipliniert und quasi so hart gearbeitet habe und jetzt da bin, wo ich bin. Und darauf bin ich auch stolz, aber ich glaube, anders wäre es nicht so gekommen. Deswegen sehe ich das als großen positiven Aspekt davon.
Ja, man entwickelt so ein Biss. Also wie du ja auch schon gesagt hast, dir war das so wichtig, finanzielle Unabhängigkeit. Und ich glaube, da macht man halt immer weiter und immer weiter und eignet sich dann die Sachen an. Und was ich auch richtig, was heißt cool finde, aber Verantwortung für andere kann zum Beispiel auch das Verständnis für deren Bedürfnisse fördern. Also du hast eine hohe Kompetenz Richtung ja empathisches Denkvermögen, Fühlen. Und ich glaube, das trifft positiv auch auf uns zu, weil ansonsten würden wir heute nicht hier sitzen.
Nee. Und ich würde sagen, ich bin schon sauempathisch. Manchmal vielleicht sogar zu sehr. Bis zu einem gewissen Punkt so.
Ja.
Aber ich habe ja sogar Empathie mit Leuten, die mich dann verletzt haben. Und denke dann, boah, die Armen, die haben bestimmt auch eine harte Kindheit. So,
weißt ja. So. Ich muss ja auch sagen, das war ja auch am Freitag richtig lustig, dass du ja dann auch schon so Witze drüber gerissen, so People-Pleaser-mäßig, weil der liebe Typ, der war ja wirklich voll, aber der war so süß. Und er hat dann nur so am Ende, als das Konzert fertig war, gesagt, ja, ich muss mal aufs Klo, aber könnt ihr bitte da auf mich warten und dann gehen wir zusammen raus. Und ich meine, uns beiden war eh klar, dass wir uns dann auch ins Auto setzen und nach Hause fahren und jetzt nicht irgendwie mit dem und dem seinem Kumpel irgendwie steil gehen werden. Aber wir haben
sorry, Bro, wir sind 30, so freitags ist dann um 10 Uhr vorbei.
Wir müssen schlafen gehen.
Was geht dann noch? Was geht dann noch?
Nix geht dann noch. Nix geht mehr. Und vor allem, ich weiß, wir waren dann noch so nett, wir haben uns dann so an diese Toilettenseiten, so, weiß ich nicht, wo wir standen. Wir standen da 5 Minuten und ich dann so, hä, der hat uns safe irgendwie vergessen, der ist nicht mehr da und du so, ja, aber denkst du nicht, wenn er uns dann nicht mehr sieht, wird er voll traurig sein? Und ich dann so, ach Quatsch, der hat uns doch bis dahin wirklich wieder vergessen. Und ich glaube, dann haben wir noch kurz gewartet und sind dann ja rausgegangen. Und dann hast du noch seinen Kumpel gesehen, wie der wohl mit ihm am Telefonieren aber war. Weil er so, hä, wo bist du? Und du dann so auch so, Becky, der irrt da jetzt da allein rum. Und ich dann so, ach komm, das wird er schon überleben. Deswegen, ich glaube, also ich bin auch schon empathisch, aber du bist definitiv empathischer als ich.
Wirklich, ich dachte mir so, ey, der Arme. Also Tim, wenn du das hörst, wir haben auf dich gewartet, aber wir haben dich nicht mehr gefunden.
Ja, es tut uns wirklich leid.
Aber ja, das stimmt.
Und ich mach mal direkt weiter mit den Herausforderungen. Und falls ihr euch jetzt gerade schon wundert, warum mein Redepart so ein bisschen länger ist, Bunny hat ja noch die Therapieerfahrung und die ist auch ein bisschen länger. Und ich glaube, ich habe sie mir tatsächlich auch nicht durchgelesen im Skript, sondern nur kurz überflogen. Weil ich weiß nicht, ob ich bewusst vermieden habe.
Werden wir sehen.
Oder um ungefilterte Reactions damit reinzubauen. reinzubauen. Ich glaube, das Einzige, was ich noch durchgelesen habe, war irgendein Fachbegriff, wo wir natürlich auch wieder Beckys Lexikon mit einblenden werden. Aber ihr seht, ich glaube, ich witzel wirklich heute ein bisschen mehr rum und ich glaube, ich lenke so hart ab. Ich glaube wirklich, dass es gerade Ablenkung ist, weil bevor wir hier gestartet haben, habe ich mich echt strange gefühlt und jetzt habe ich das Gefühl, ich überspiele es für mich, aber bin eigentlich gut drauf.
Gell, du hast dich 180 Grad gedreht, ey. Ich habe die FaceTime angemacht und Becky war so richtiger Trauerkloß und hang da so im Stuhl, hat 10-mal gegähnt. Ja, okay. Aber gut, wir haben jetzt über die positiven Sachen gesprochen. Die behalten uns jetzt auch im Hinterkopf, wenn wir über die, sage ich mal, Herausforderung sprechen. Auch wenn es jetzt vielleicht für uns persönlich ein bisschen härter wird. Für euch da draußen wahrscheinlich nicht.
Ja. Genau, also wo fangen wir denn an? Also wir haben natürlich gesagt, ne, wenn du früh Verantwortung übernimmst und dir sehr viel aufbürdest, kann das ja auch sehr viel Druck mit sich bringen und auch Stress durch eben hohe Erwartungen. Also wie du auch gesagt hast, du kommst nach einer 9-Stunden-Schicht irgendwie heim und es ist kein Essen da und die Wohnung sieht aus, dann ist halt deine innere Erwartung auch, dass das halt irgendwie erledigt wird. Und es ist vor allem ein riesen Balanceakt zwischen Verantwortung und der Kindheit oder der Jugend genießen. Also du weißt ja gar nicht, welche Rolle du irgendwie gerade einnehmen sollst. Also auch sehr dynamisch. Und es gibt tatsächlich auch mehrere Begriffe mit Symptomen und auch Folgen etc., die sich aus solchen Gegebenheiten ergeben. Und das eine ist tatsächlich Parentifizierung. Und Parentifizierung tritt auf, wenn Kinder eben gezwungen sind, die elterliche Rollen zu übernehmen, sei es emotional oder praktisch. Und dies geschieht eben oft in Familien mit instabilen Eltern, also sei es durch Krankheit, Sucht, Vernachlässigung. Oder ich sage es halt, also ganz ehrlich, ich finde, instabil ist halt auch, wenn sich ein Ehepaar nicht mehr versteht und
Ja.
miteinander permanent in Konflikten ist.
Ja, voll.
Und ich finde auch, instabil kann auch, wie du sagst, auch einfach alleinerziehend sein. Ja, also das muss keine, das ist nichts Verurteilendes, aber es kann, es ist einfach eine Riesenherausforderung.
Ja.
Und die langfristigen Folgen davon sind eben Verlust der Kindheit und zum Teil auch Entwicklungsdefizite. Es gibt Schwierigkeiten mit emotionaler Regulation und auch dem Vertrauensaufbau. Und es birgt ein höheres Risiko für Depressionen, Angststörungen und auch und niedrige Selbstachtung.
Macht Sinn.
Ich finde es auf jeden Fall lustig, weil ich habe das Gefühl, wir haben nur die mentalen Störungen da mitgenommen. Alles andere nicht so extrem.
Yes. Nein, Spaß. Aber ich glaube, so, das macht alles Sinn, was daraus entstehen kann. Und es äußert sich ja auch bei jedem anders. Also, ich sag mal, so hätten wir es vielleicht nicht behandelt oder, ne, so irgendwie
Ja.
einfach so laufen lassen, kann es zum Beispiel auch in der Depression enden, wenn du immer oder in so einem Burnout. Oder sowas. Also deswegen glaube ich, haben wir das vielleicht auch durch die Therapien schon sehr gut in den Griff bekommen, bis dato, sag ich mal, dass es sich
Ja.
nicht weiter verschlimmert oder noch mehr Symptome oder Krankheiten dazukommen.
Ja, ich glaube, du hast schon recht, weil es jetzt für uns immer so präsent ist. Nach Therapie. Ich
Ja,
weiß gar
genau.
nicht, was emotional vor Therapie bei mir wahrscheinlich unterbewusst war, weil ich meine, das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Also klar, dieses extreme Ausbrechen, ne, wo ich auch mal gesagt habe, dass ich meine allererste Panikattacke hatte und es Ausnahmezustand war. Aber alles davor ist schleichend und es ist nicht ein Tag vorher, sondern es ist Jahre vorher.
War es auch
Und
bei mir, genau. Also
ja.
ich konnte das aber auch gar nicht so benennen, dann, warum kannst du an öffentlichen, keine Ahnung, Restaurants gerade nichts essen, weil du
Ja.
Angst hast, dich zu übergeben, obwohl dir nicht schlecht ist und dann kreist du dich am Tisch fest und so. Das ist mir einfach so oft passiert, ohne dass ich das hinterfragt habe.
Ja. Ja, sie und das ist dann halt der schleichende Prozess.
Ja.
Und dann gibt es auch noch Hyperverantwortung, also eine übersteigerte Verantwortung, und die kann zu einem Gefühl führen, dass man eben für jede Situation und für jedes Ergebnis verantwortlich zu sein scheint. Und das wird oft von kognitiven Verzerrungen begleitet, wie eben mit der Angst vor Fehlern oder auch dem Kontrollverlust. Und du hattest da noch so einen guten Zusatz eben mit diesem Glaubenssatz, ich kann ja eh nur mir selbst vertrauen. Also, dass man da vielleicht auch nichts abgeben kann, weil man einfach nur weiß, okay, ich vertraue da auch nur mir selbst.
Ja. Also das hatte ich jetzt zum Glück auch nicht so hart. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Hyperverantwortung hatte. Schon ein bisschen Schwierigkeiten mit, ich lasse auch andere Leute Sachen machen,
Ja.
ohne dass ich denke, oh nee, die machen es nicht so gut wie ich. Oder ich muss das kontrollieren, was die machen. So.
Ja.
Schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Hyperverantwortung schon ist, aber ja, kann auch sein.
Ja, es kann schon sein. Ich muss tatsächlich auch an eine Kollegin denken, jetzt nicht bei der, also nicht bei meiner aktuellen Arbeit. Ich nenne sie ja immer liebevoll Karen. Ich habe das
Ja.
Gefühl, die hatte das irgendwie. Und die psychologischen Folgen sind zum einen chronische Stressbelastung und Burnout, weil du dich ja total übernimmst, weil du ja einfach nichts abgeben kannst. Und zwar sind wir da auch schon bei Schwierigkeiten beim Delegieren von Aufgaben und auch generell Schwierigkeiten beim Aufbau gesunder Beziehungen und ein erhöhtes Risiko für Zwangsstörungen und Angststörungen.
Und da sind wir auch schon bei der Zwangsstörung. Nein, Spaß. Aber also das hat ja bei mir daraus resultiert, aus dem Ganzen tatsächlich. Also fand ich dann ganz interessant zu lesen, dass es irgendwie davon kommt, auch wenn ich es ja in der Therapie bearbeitet habe. Aber ich würde jetzt auch mal weitermachen mit den Punkten, die ich dann so noch dazugefügt habe, die ja mich dann zusätzlich auch so ein bisschen kaputt gemacht haben bei dem Skriptschreiben. Also zum einen hat man halt Schuldgefühle, wenn man halt mal nicht funktioniert. Mhm. Und ich habe tatsächlich letztens erst mit meinem Bruder irgendwie geredet, weil das irgendwie witzig war, weil ich habe irgendwie zu ihm gesagt, ja, ich habe sonntags nichts zu tun so und habe dann aber 3000 andere Sachen gemacht. Und ich kann einfach nicht chillen. Ich kann so schwer einfach auf der Couch liegen und halt nichts machen so.
Mhm.
Aber ich glaube, dazu habe ich auch noch mal später so ein bisschen mehr, also es gibt nicht noch einen zweiten Punkt dazu. Also man hat aber einfach Schuldgefühle, wenn man quasi gerade nicht so alles macht, wie man denkt, dass es so sein soll. Dementsprechend auch ein Perfektionismus und Kontrollverhalten. Also wenn du in jungen Jahren das Gefühl hattest, dass du nicht versagen darfst, kann sich das später in sehr rigidem Verhalten zeigen. Und was rigide bedeutet, kommt jetzt in Beckys Fremdwörterbuch.
Rigides Verhalten. Allgemeine Bezeichnung für die Starrheit bzw. Unbeweglichkeit des Menschen, an Einstellungen, Gewohnheiten oder Handlungen hartnäckig festzuhalten, obwohl dies aufgrund veränderter Außenbedingungen nicht mehr angebracht ist und eine andere Handlungs- oder Denkweise sinnvoller wäre.
Ja, und ich glaube, das gibt einfach diese Kontrolle dadurch.
Mhm.
Und so typische Anzeichen sind auch, also du willst alles richtig machen und Fehler fühlen sich nicht nur doof an, sondern wirklich gefährlich für dich. Mhm. Du übernimmst gerne die Kontrolle, nicht weil du dominant bist, sondern weil Kontrolle Sicherheit bedeutet. Und das finde ich halt schon sehr stark so, also kann ich schon auf jeden Fall zustimmen, dass es so ein Sicherheitsgefühl gibt und jetzt nicht so, ja, ich will irgendwen dominieren oder so. Dann, du kannst nicht gut delegieren, weil es dich nervös macht, wenn du nicht alles im Blick hast. Und das war bei mir auch so, auch in meiner Partnerschaft, dass ich irgendwie immer dachte, okay, mach das und das. Und wenn es dann nicht so gemacht wurde, wie ich das genau wollte, dann war ich halt abgefuckt. Ja. Genau, wo ich halt denk so, heutzutage, mach doch, wie du willst. Es führt doch zum gleichen Ergebnis. Aber damals konnte ich davon kaum abweichen, so. Und das ist genau das, was wir gerade vorgelesen haben. Und es kann ja, wie gesagt, wirklich nicht nur für einen selber ultra anstrengend sein, wenn man das ständig so alles nachkontrolliert und sowas, sondern halt auch für das Umfeld. Also ich weiß, was so Thema Putzen, hat mal mein Ex-Partner zu mir gesagt. Ja, manchmal glaube ich so, dass du mit Absicht irgendwo was hinlegst damit, und dann quasi kontrollierst, ob ich das auch weggemacht habe.
Was?
Also so das Level war das damals, so wo ich da selber heutzutage so denke, ach du Scheiße, ja, krass. Also so hat sich das halt geäußert, so, ne?
Ja, ich glaube halt eh, dass ja sowieso Haushalt bei Paaren eh ein schwieriges Thema ist. Ich glaube, da gibt es ja auch diese lustige Spülmaschinentheorie, ne? Also wenn der eine sie einräumt, denkt der andere immer, oh, die ist immer falsch eingeräumt. Also kann ich zustimmen. Und ich kenne auch sehr viele, bei denen es genauso ist. Aber wie du sagst, es ist da natürlich alles in Maßen. Wobei mich es da auch in den Fingern juckt, dass ich das komplett umräume. Also ganz ehrlich.
Anderes Thema, gell? Aber zusätzlich kann es halt auch sein, dass man Schwierigkeiten mit Nähe, Abgrenzung und Vertrauen hat. Also wenn du früh Verantwortung übernehmen musstest, zum Beispiel für Geschwister, Eltern oder auch emotionale Balance in der Familie, so wie bei dir das jetzt so war, dass du so die Kontaktvermittlerin gespielt hast, hast du halt oft gelernt, so Glaubenssätze wie, ich muss funktionieren, die Bedürfnisse anderer sind wichtiger als meine eigenen. Und das beeinflusst natürlich später auch krass, ohne dass man es direkt merkt. Also beeinflusst andere Beziehungen dann krass. Mhm. Und was das dann konkret bedeuten kann, ist, du tust dich schwer damit, dich auf andere wirklich einzulassen, weil Nähe auch Kontrolle oder Pflicht bedeuten könnte. Dann, du vertraust kaum jemandem, weil du gelernt hast, am Ende muss ich es eh alleine regeln. Und manche übernehmen in Beziehungen automatisch wieder die Verantwortungsrolle, Also sie coachen, trösten, organisieren, aber erlauben sich selber keine Schwäche.
Also auch wenn ich mich ja hier jetzt gerade noch mal so ein bisschen öffne, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich, bevor ich quasi in Therapie war und vielleicht auch schon die Schwierigkeiten, aber da habe ich ja gesagt, war mein Glaubenssatz immer, du bist nicht genug, du musst für dich alleine kämpfen, dass ich da aber so diese positiven Themen mitbekommen habe, also dass ich halt selbstständig bin etc.
Mhm.
Aber dass ich dann durch die Scheidung, wo diese Glaubenssätze mit deine Gefühle sind nicht wichtig, du musst deine Bedürfnisse nach hinten stellen, du musst immer alles regeln, dass da einfach mein zweites Päckchen kam. Und wir haben ja schon mal gewitzelt, dass ich so diesem einen Typen eh nur so ein bisschen vermeidend, obwohl ich ja jetzt auch in einer Langzeitbeziehung bin. Und ich glaube, die hat aber definitiv anfangs auch funktioniert, weil ich anfangs unbeschwert war.
Ja.
Und ich jetzt selber manchmal merke, dass ich, also ich lasse schon Nähe zu, aber ich habe Schwierigkeiten. Oh mein Gott, selbst in der Beziehung gibt es einfach ein Vorher und ein Nachher seit dem Therapiekram oder so.
Ja, und ich muss gerade lachen, weil ich glaube, ohne diesen Typen jetzt hier so als Beispiel zu nehmen, aber der ist ja auch sehr früh in eine Beziehung gegangen.
Ja.
Dann auseinandergegangen. Auch dann noch nicht so alt gewesen, sag ich mal, weil das war, ist ja schon 8, 9 Jahre her. 9 Jahre.
Ja.
Und 9 Jahre lang dann Vermeider-Bindungsstil zu haben.
Ja.
Weil du mit keinem Neuen eine Beziehung eingehen kannst, ne?
Ja.
Und das ist ja jetzt bei dir nicht, natürlich nicht so krass so, aber wie du sagst, könnt ja, also du bist ja damals in Beziehung eingegangen, weil sich das noch nicht so ausgeprägt hat. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, also wenn du jetzt Single wärst, keine Ahnung, ob du dann wirklich das so an den Tag legen würdest, kann sein. Wenn sich das
ich
so.
Ich glaube auch.
Was heißt, in der Beziehung ausprägt, so ist krass ist es ja auch nicht, aber wenn, vorher, nachher, ich glaube aber, das ist auch altersbedingt so.
Ja, ja? Das auch, aber trotzdem merke ich und, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so richtig Oversharing hier in unserer Folge gerade ist, aber ich glaube, da hatten wir freitags auch drüber gesprochen. Ich hatte zum Beispiel in der zweiten Therapie tatsächlich auch gesagt, dass eins meiner Ziele ist, dass ich wieder unbeschwert lebe.
Ja.
Also diese lebensfrohe Art wieder an den Tag lege, weil ich habe permanent das Gefühl, dass ich mit To-Do-Listen im Kopf rumlaufe, dass ich da überlege, da überlege, da analysiere, da gucke und natürlich ist es ja auch bei, sei es jetzt Beziehungen mit dem Partner, aber das ist ja auch Beziehungen mit den Eltern, Beziehungen mit Freunden, könnte sich das auch äußern. Und mir ist gestern halt einfach mal aufgefallen, als ich, glaube ich, so 10 Minuten kurz innegehalten habe, dass ich es manchmal interessant finde, dass mir nach außen hin, im Büro oder halt, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt mit Gruppen trifft oder auch generell, dass ich da manchmal eine andere Art an den Tag lege, also wirklich eher sehr fröhlich, locker, so wie ich ja jetzt gerade sage.
Ja.
Also vor der Folge war ich irgendwie richtig durch und jetzt, was heißt perform ich? Es hört sich schon richtig assi an, aber ich habe das Gefühl, dass ich das auch außen bin und wenn ich zu Hause bin, bin ich irgendwie so eher in mich gekehrt und nicht so am Quasseln und einfach irgendwie anders.
Ich fühle mich gerade, als wäre ich die Therapeutin.
Oh mein Gott, ich fühle mich auch, als wäre ich in der Therapie gerade.
Gell? Gerade so. Ja, warum könnte das so sein? Was glauben Sie, wie sich das... Nein, Spaß. Aber ist eine sehr interessante Erkenntnis. Und irgendwie fühlt sich das auch gerade so an, als hättest du die gerade erst so gewonnen.
Ja.
So mitten im Podcast. So.
Was will mir das sagen jetzt? Was will mir das jetzt einfach sagen?
Gute Erkenntnis aber. Ich würde aber jetzt hier nicht irgendwelche von meinen Nicht-Therapeuten-Skills auspacken. Keine Ahnung. Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du quasi, weil das hört sich gerade so an, als würdest du dich draußen ja verstellen.
Ja,
also ist es ja nicht.
Nee.
Genau. Also so ist ja eben nicht, genau. Du tust ja nicht so, machst einen auf, hey, ha.
Ja.
Und bist nicht so.
Ich weiß es nicht.
Interessant. Denk mal drüber nach.
Okay, ich denk mal drüber nach. Vielleicht bringe
ich. Wir haben schon ein bisschen was uncovered hier bei dir mit, du bist vielleicht auch eine Vermeiderperson.
Ja. Ist das nicht noch nächste Woche unser Thema? Also wir verraten euch noch nichts, aber...
Ja,
oder doch?
Geht's um Bindungsstile, ja.
Ja.
Das wird spannend. Aber der nächste Punkt ist bei mir richtig krass, und das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, mit, also, ich darf nie entspannen. Denn wenn du früh Verantwortung übernommen hast, verknüpft dein System Ruhe mit Gefahr oder Schuldgefühlen. Der Körper ist oft im Daueralarmmodus, auch wenn objektiv alles okay ist. Typische Gedanken, die viele in sich tragen. Wenn ich mich ausruhe, bin ich faul. Ich habe noch nicht genug geleistet. Ich habe keine Zeit für Pause, dafür sind andere da. Ich darf nicht nachlassen, sonst fällt alles auseinander. Jetzt muss ich schon wieder heulen, weil...
Oh nein. Okay. Ey, diese Folge hat das in sich hier.
Oh mein Gott, also, weil, ja. Ich habe erst vor ein paar Wochen mit meinem Bruder darüber geredet, dass ich einfach so dieses Chillen, also so sonntags, ich weiß nicht, ich habe so Schwierigkeiten, einfach nur mal eine halbe Stunde mich so auszuruhen, weil ich dann wirklich so denke, ich darf das nicht. So, einfach immer noch. Und irgendwie war das für mich, obwohl ich die Therapie schon gemacht habe und das auch weiß und das irgendwie ja kenne und so und deswegen auch gleich mal was vorlese, was ich eben da niedergeschrieben habe, worum es genau darum geht, so.
Ja.
Ja, hat irgendwie komischerweise, ist es dann so, dass das Nervensystem halt lernt, also Anspannung ist Sicherheit.
Ja.
Und deshalb fühlt sich halt Entspannung falsch oder ungewohnt an. Was halt voll abgefuckt ist einfach.
Ey, aber jetzt lerne ich das auch mal.
Ja, ist aber so. Also bei mir ist es so und deswegen muss ich mich auch gerade schon wieder so, ja, irgendwie voll scheiße. Und deswegen hast du auch so viel mehr Burnout-Gefahr. Weißt du?
Ja.
Weil du ständig denkst, ich muss leisten, du ich muss leisten. Ja.
Aber es macht ja auch Sinn. Weil ich habe, also mir war schon klar, dass wenn man immer macht, dass es natürlich auch anstrengend in der Ruhephase sein kann, weil du erstmal runterkommen musst. Aber du hast ja voll recht. Im Prinzip trainiere ich ja meinem Körper an, dass diese Anspannung, dieses Machen, Machen, Machen der Normalzustand ist.
Ja.
Und das andere nicht normal ist. Alter, ich habe so viele Erleuchtungen gerade. Ich glaube zwar auch, dass ich mit meiner Therapeutin vielleicht auch das mal am Rande gestreift habe, aber nee, ich sitze gerade so, als hätte ich es noch nie gehört.
Also deswegen, ich habe es ja schon mal gehört und trotzdem hat es mich richtig zerrissen so. Aber ich habe deswegen mal geschaut, weil ich hatte, uns würde ich jedem ans Herz legen, der irgendwie gerade eine Therapie macht, weil ich fand es super cool, dass ich das jetzt so zur Verfügung habe, ein Therapietagebuch zu machen. Und da habe ich halt immer nach den Sitzungen oder auch, also eigentlich erst, keine Ahnung, ein Jahr nach der Therapie, ich habe es ja 2 Jahre gemacht, ich habe das nicht von Anfang an gemacht, aber irgendwann habe ich so angefangen, das Gelernte zusammenzufassen, meine Gedanken aufzuschreiben und so. Und da habe ich jetzt nämlich einen ja, Auszug daraus mal mitgebracht zum euch vorlesen. Und zwar geht es da um den inneren Antreiber, also genau um dieses Thema, worüber wir eben gesprochen haben, was ein Resultat ist aus diesem frühen Verantwortung übernehmen. Und das Vokabular innere Antreiber habe ich halt auch in der Therapie so gelernt. Und ich glaube, das wird auch häufig in der Therapie benutzt. Und ja, da man quasi lernen muss, auch einfach mal dann zu sagen, nein, innere Antreiber, scheiß auf dich. Ich werde jetzt auf der Couch chillen und auf meine Wohnung scheißen und auch nicht anfangen, Wäsche zu waschen, damit ich mich irgendwie besser fühle, so. Und da habe ich halt Folgendes aufgeschrieben. Bei der Veränderung problematischer Grundannahmen, was es ja sind, was wir haben, ne? Also
ja.
Geht es generell darum, alte Denkmuster zu erkennen und sie anders zu bewerten und zu sehen. Diese Denkmuster haben sich schon in der Kindheit gefestigt und werden oftmals nicht hinterfragt. Es gibt bei mir einmal den Antreiber. Was will der? Durch die Grundüberzeugungen, finanzielle Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Perfektionismus und eben all das, was letztlich in der auslösenden Situation zum Zwang geführt hat, und in dem auch die ständige Kontrolle begründet liegt, Blase, übergeben, habe ich da reingeschrieben. Mhm. Weil ich habe ja immer, haben wir ja schon in anderen Folgen drüber geredet, diese Angst, mich öffentlich zu übergeben oder mir in die Hose zu machen, so.
Ja.
Bringt er mich quasi immer dazu, diesem Perfektionismus nachzugehen und meine Bedürfnisse zu umgehen. Auf der einen Seite ist das ja alles schön und gut und hat mich auch wirklich weit gebracht im Leben und mir auch gute Eigenschaften wie Disziplin, Organisation, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gegeben. Erstmal alles positive Dinge. Aber wenn diese Eigenschaften irgendwann zur Last werden und den Part unterdrücken, der auch mal Ruhe will und nicht immer 100% Power, dann schafft es die kleine oder der kleine Wanni-Part, nicht raus und die Bedürfnisse kommen zu kurz.
Krass, das hat ja schon alles irgendwie so zusammengefasst, was wir vorher gesagt haben. Auch gerade gedacht.
Ja, oder? Und das habe ich damals, ich habe das literally aufgeschrieben vor 5 Jahren.
Boah.
Habe ich mir auch gedacht, ey, du hast es richtig verstanden vor 5 Jahren. Heute kickt es nicht so weg. Was?
Ja, aber das macht voll Sinn. Und das, ich finde, das sag ja immer noch, ich bereue es, dass ich nicht sowas gemacht habe. Vor allem, ich glaube, ich wusste ja schon von deinem Therapietagebuch bei meiner zweiten Therapie. Also ich bin ein richtiger Vollidiot, dass ich das da dann nicht gemacht habe. Weil ich finde so im Nachgang Sachen, also kannst du nicht nachstellen. Also
nee, du vergisst halt. Und das ist ja genau das, weil ich lese mir das auch super selten durch, was ich eigentlich mal tun sollte, um mich so daran zu erinnern. Weil genau in so einem Moment wie gestern, wo wir jetzt das Thema im Podcast haben, dachte ich mir so, das hast du alles schon gehabt. Und jetzt haut es dich so aus den Socken, dass du sagst, ich kann nicht chillen. Also, crazy. Ja.
Nee, aber danke für den Einblick. Vielleicht können wir ja mal öfter, je nachdem, irgendwas aus deinem Therapietagebuch mit einbringen.
Ja, voll gerne. Und dann gibt es aber noch den Punkt sozusagen als Trigger, also warum denn diese Pausen oder diese Selbstfürsorge oft schwer fallen. Also für Menschen mit früher Verantwortungsübernahme ist Selbstfürsorge oft mit inneren Konflikten verbunden. Und es gibt da auch wieder so tiefliegende Glaubenssätze wie, ich bin nur wertvoll, wenn ich für andere da bin. Ich muss mich erst um alle anderen kümmern, dann vielleicht um mich. Sich um sich selbst zu kümmern, ist egoistisch. Und das führt dann halt dazu, dass ich manchmal auch Self-Care komisch anfühlen kann. Mhm. Also fast so wie, ich darf das eigentlich gerade nicht. Oder Pausen halt dich unruhig machen, weil der innere Druck so, jetzt mach was, sofort wieder kickt so.
Ja.
Dann, dass man sich halt in Ruhepausen verloren oder leer fühlen kann dadurch. Und dass körperliche Symptome wie Unruhe, Anspannung, Nervosität aufkommen, sobald man mal einfach nichts zu tun hat.
Junge, zu 100% habe ich das. Es nervt. Vielleicht ist das auch einfach die Antwort. Also ich meine, ja, ich hatte jetzt auch viel zu tun. Also ich habe ja vorher, also vor dem Podcast ja schon gesagt, dass, oder auch im Podcast, oh Gott, guck mal gerade meine Stunde am Aufnehmen und ich vergesse es gesagt wieder, dass ich halt sehr viel geredet habe die letzten Tage und das auch irgendwie schön, aber anstrengend war. Aber es macht schon Sinn, dass ich kopfmäßig bei Unruhe viel mehr auf jeden anderen Scheiß in meinem Körper höre.
Ja, ne, so, oh mein Gott, jetzt chill ich gerade und ich darf das nicht und oh nee, mein irgendwie zwickt das und das und das und mir ist übel und ich habe ein bisschen Kopfschmerz und keine Ahnung. Und körperlich ist doch auch eh so, dass es ja voll oft so, dass Leute sagen, boah, ich habe jetzt Urlaub, jetzt bin ich krank.
Ja.
Weil halt dann einfach dein Körper so, oh, jetzt kann ich mal entspannen und jetzt lasse ich halt irgendwie los oder was weiß ich so. Und das ist ja auch voll oft so. Das ist ja gar nicht so unnormal, dass wenn man dann entspannt, dann erst merkt so, boah, krass, ich habe eigentlich Rückenschmerzen, aber ich habe heute trotzdem den ganzen Tag gesessen und gearbeitet oder was weiß ich was gemacht. So. Und das sind irgendwo normale Symptome, sage ich mal. Und du überinterpretierst das halt natürlich durch Angststörungen und so. Aber ich fand halt, dieses Skript jetzt war richtige, wieder so Selbsttherapie für uns irgendwie heute.
Ja, vor allem auch noch mit deinen Inputs. Mit meinem Tag heute auch, der so ein bisschen strange war. Und jetzt auch mal eine neue Überlegung. Ich meine, ja, du und ich lieben den Podcast, aber er ist theoretisch ja auch Arbeit. Was ist, wenn ich gerade wieder auf meinem normalen Level bin, weil ich arbeite?
Ja.
Dü-dü-dü-dü.
Der Kreis schließt sich.
Oh.
Ja, heute gibt's so viel nachzudenken, ey.
Und was wir ja immer für euch mitgebracht haben, wir wären ja nicht ein Mental Health Podcast, wenn wir nicht am Ende nochmal Tipps und Tricks nachschießen würden. Es gibt natürlich auch von uns mal wieder Empfehlungen zur Prävention, wenn du zum Beispiel auch betroffen bist. Also wenn du dir jetzt die Folge angehört hast und so denkst, ja, kenne ich ungefähr genauso, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Natürlich, und das ist jetzt der einfachste Tipp, auch wenn er nicht so einfach ist, also auch wenn, wenn man sich da mal mit auseinandersetzen möchte, da haben wir auch, ich glaube, die ersten Folgen, die dritte Folge ist, glaube ich, oder die vierte Folge geht darüber, und zwar verarbeite die Traumata durch professionelle Unterstützung, also mit Therapie, Und das können wir nur wärmstens empfehlen, weil wie ihr merkt, gibt es vor uns immer Vortherapie und Nachtherapie und wir scheinen anscheinend sehr viel mitgenommen zu haben, auch wenn wir uns immer mal wieder neu daran erinnern müssen.
Ja, absolut. Und natürlich auch die eigenen Bedürfnisse dementsprechend wahrzunehmen und auch Prioritäten zu setzen und zu erkennen, auch wenn es manchmal gar nicht so leicht ist, weil wir sagen ja immer, man kann sich das alles anhören und auch vielleicht denken, ja, okay, ich habe das irgendwie auch und so. Solange es eigentlich krass einschränkt und wenn ich jetzt den Zwang nicht bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich bis heute keine gemacht. Dann gäbe es auch diesen Podcast nicht. Wir würden uns nicht darüber unterhalten. Ja. Und weiß ich nicht. Aber ich bin halt sau dankbar, dass der mir schon so früh gekommen ist. Der kleine.
Der kleine Penner, Zwangsgedanke.
Und ich halt deswegen jetzt so viel daraus lernen konnte. Und wir wissen auch, dass es manchmal schwer ist, eine Therapie zu finden und so weiter, aber also heutzutage ist ja irgendwie viel schwieriger gefühlt, so von den Erzählungen, einen Platz zu finden und so. Aber ja, dass man halt da wirklich irgendwie schon mal anfängt, so ein bisschen in sich hineinzuhören.
Ja, ich habe aber demnächst auch irgendwo einen Tipp aufgeschnappt, dass man auch einen Eilantrag oder irgendwie sowas mit dem Hausarzt abklären kann und dementsprechend irgendwie viel schneller zu einer psychologischen oder psychiatrischen, weiß ich nicht, zu einem Termin kommt.
Behandlung kommt.
Mhm. Genau. Wie es natürlich dann weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht können wir auch da mal irgendwie eine Info zu nachschießen oder so.
Ja.
Eine weitere Empfehlung von uns ist, ich finde auch immer super leicht gesagt, aber ja, lerne Grenzen zu setzen und auch Nein zu sagen, weil es schon das A und O ist. Wäre es so einfach gewesen, hätten wir ja auch als Kind damals irgendwie Grenzen setzen können. Aber manchmal gibt es halt die Situation auch nicht her. Aber so im Blick auf die Zukunft, dass man da einfach für sich eben trotzdem lernt, Grenzen zu setzen und nicht den alten Mechanismen von früher sozusagen immer nachgibt und dann alles macht.
Ja, ich glaube, als Kind sowieso fast unmöglich oder sauschwierig.
Ja.
Aber jetzt so. Also uns hören ja keine Kinder, glaube ich.
Aber vielleicht Kinder, die gerade mit Eltern unterwegs sind und Eltern hören uns.
Ja, das stimmt. Und nächster Punkt fand ich auch sehr wichtig und darüber habe ich auch viel in meiner Therapie gesprochen. Und zwar das sogenannte Reparenting, also sich selbst das geben, was man nie hatte. Und ich finde, das ist auch verknüpft mit so dem inneren Kind. Also es gibt ja auch dieses Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dem muss Heimat finden. Dazu gibt es ja auch ein Workbook. Und einfach quasi so Dinge zu tun, die euch halt in diese unbeschwerte Zeit zurückbringen. Das hört sich so blöd an, aber wenn man mal wirklich sich darauf einlässt, finde ich das richtig cool. Also zum Beispiel, man kann schaukeln. Ja. Ist vielleicht ein bisschen strange, so wenn man als Erwachsener auf
Nein, es Spielplatz ist geil.
Geht ohne Kind. aber so Fahrrad fahren oder tanzen oder auch sowas wie ein Hubba-Bubba essen.
Echt, die Hubba-Bubba. Was war deine Lieblings-, also kennst du noch diese Rolls? Hubba-Bubba-Rolls?
Ja.
Diese Schnecken. Was war deine Lieblingsfarbe? Ich glaube, es gab grün, pink oder lila.
Pink.
Wirklich?
Ja, was war deine?
Blau.
Grün bestimmt. Ach, blau.
Ja, warte mal, blau gab es ja auch noch.
Ja, dann war es blau. Doch, es war blau.
Warte mal, dann gab es 4. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber blau gab es safe. Vor allem, ich sag einfach so zu dir, grün, pink oder lila.
Gelb,
und
blau stand gar nicht zur Option. Blau stand nicht zur Option, ey. Guckst mich so an, so, Bro, es war blau. Okay. Ja, es war wirklich blau. Du hast recht, doch, aber. Ja, die waren geil. Also, das war voll lecker. Ach, für 2 Sekunden und dann hier. Wenn der Zucker weg war in den Zähnen, dann.
Ich habe dem Netz auch irgendwo so ein Reel gesehen. Also hast du da auch einfach in diese Schnecke gebissen? Oder hast du sie auch ausgerollt?
Was bist du für ein Psycho, der in diese Schnecke beißt, ey?
Ja, also ich hätte sie auch niemals abgebissen. Also ich habe dann immer sie so ausgerollt halt.
Ja, voll. Nee. Ich glaube, mein Bruder, der Monk, der kleine Monk, der hätte eine Krise bekommen, wenn ich da einfach mitten reingebissen hätte. Selbst wenn er sich das jetzt anhört, denkt er sich, ah, halt am Maul bitte. Allein der Gedanke macht ihn fertig.
Aber du hast schon recht und das muss man einfach mal häufiger tun. Das macht man nicht oft. Ja. Eigentlich fast gar nicht.
Das ist auch ein cooler Tipp, der gar nicht so schwer ist. Man muss jetzt nicht auf den Spielplatz fahren. Man kann ja auch so kleine Sachen eben machen, wie euch irgendein Getränk kaufen von früher oder irgendwie sowas halt.
Ich muss gerade so mir vorstellen, ihr seht, ich tue weiterhin ablenken as fuck. Aber so, weißt du, so die ganzen Kinder auf dem Spielplatz gerade am Rutschen oder Schaukeln. Und dann kommen so unsere ganzen Hörer und Hörerinnen, die rennen da hin, schubsen die Kinder weg und nehmen diese Spielplätze ein.
Ich muss jetzt für mein inneres Kind schaukeln. Das ist geil.
Okay, aber um wieder ein bisschen ernst und reinzubringen, der nächste die nächste Empfehlung von uns ist tatsächlich diese Glaubenssätze erkennen. Also auch wirklich mal gucken, welche Glaubenssätze lebt man oder welche sind denn in einem verankert, wie zum Beispiel, ich bin nur wertvoll, wenn ich funktioniere. Weil ich finde, das hört sich auch super einfach an, diese umzudenken. Also diese einfach mit einem neuen Glaubenssatz
überschreiben.
Aber wenn du dir halt dessen bewusst bist und die halt auch mal aufschreibst und dann parallel dagegen neue Glaubenssätze formulierst und diese versuchst dir immer einzuprägen, ist das auch schon viel, weil einfach vieles bei psychischen Themen ja wirklich im Kopf ist und du kannst halt die Gedanken umprogrammieren. Ich finde, das hört sich richtig verrückt an, aber so ist es.
Ja, absolut. Und dazu zwei Tipps. Man kann erstmal sich, um die Glaubenssätze überhaupt zu erkennen, ohne Therapie. Weil ich finde es immer schwierig zu so, ja, was sage ich mir denn selber? So, ich glaube, alleine hätte ich das nicht so gut rausgefunden. Man kann bestimmt im Internet dazu auch mal googeln und dann mal gucken, bei welchem springe ich so an. Ja. Also ich lese einen und bei welchem macht es was mit mir, um dann halt einfach den sich aufzuschreiben und wie du sagst, dann diese Übung zu machen, den umzuprogrammieren. Mhm. Und als zweiten Punkt dann das Umprogrammierte, also ich bin wertvoll oder ich bin genug und so weiter. Sich dann mal aufzuschreiben, vielleicht je nachdem, wie viele ihr halt auswählt so, und sich die irgendwie in den Spiegel oder so zu hängen. Weil ich habe ja zum Beispiel auch mein Vision Board in meinem Spiegel.
Ja.
Und immer, wenn ich mich dann mal irgendwie abschminke oder Zähne putze, gucke ich da rein und sag mir das so vor. Und es hilft irgendwie, auch wenn es unterbewusst nur ist. Weil ich lese es ja nicht vorlaut, sondern ich sag mir das dann, ich lese es dann und dann irgendwie verinnerliche ich das dann, glaube ich, besser.
Nee, aber gute Tipps. Und das Workbook von Stephanie Stahl kann ich auch empfehlen. Da habe ich vorhin schon dran gedacht. Ich glaube, ich habe die ersten 10 Seiten bearbeitet und dann habe ich natürlich nicht weitergemacht. Aber auch da wird man an die Hand genommen und kann halt so Sachen mal erarbeiten.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Buch mal gekauft habe und auch nie gelesen habe.
Ich habe es auch nicht fertig gelesen, das Buch.
Also, man kann auch so viel Arbeit, also man kann wirklich so viele Bücher und so lesen, aber am Ende, ja. Hilft schon, aber ich glaube, man muss auch andere Wege finden, beziehungsweise ist es auch nicht damit immer nur getan.
Ja, und vielleicht habe ich sogar mal eine Frage für ein nächstes Folgenthema, das ich hier nicht erörtern möchte, aber ich habe mich in den letzten, ich glaube wirklich, dass das Skript das irgendwie unterbewusst aufrollt, ohne Witz. Also das kann ja echt nicht wahr sein, dass ich so Sachen mich frage. Aber warum priorisiere ich mich immer nach hinten? Also warum kriege ich es permanent nicht hin, joggen zu gehen, obwohl ich zu dir gesagt habe, es ist gut für meine mentale Gesundheit? Warum kriege ich es nicht hin, mir Routinen zu setzen, die wirklich für mich sind? Ich rede nicht von Arbeiten, ich liebe Arbeiten. Aber warum kriegt man sowas nicht hin? Das wäre vielleicht auch eine gute Folgenidee.
Ja, aber vielleicht solltest du es vorher mal beantwortet bekommen für dich selber, bevor wir
die Folge machen. Ja, ich mache einfach eine Session mit dir.
Ja, die machen wir im Anschluss dann. Die gebe ich dir umsonst. Die erste ist umsonst, Becky. Danach wird wieder ein Arbeitsmodell draus gemacht, weil ich kann ja nichts ohne einen Hintergrund machen.
Richtig. Nein, dann muss das Ganze ja auch skalieren, um Kohle zu verdienen.
Ja. Aber zum letzten Punkt von unseren Tipps. Und zwar, du musst nicht alles alleine regeln. Das hängt ja auch so ein bisschen mit dem Zitat zusammen, mit dem ersten, finde ich.
Mhm.
Und zwar, nur weil du es kannst, heißt das nicht, dass du es tragen musst. Ich finde das ein schönes Abschlusszitat von dieser für uns emotional intensiven Folge, auch längeren Folge ein bisschen. Aber wir hoffen, dass ihr auch viel davon mitnehmen konntet für euch und dass sie euch gefallen hat.
Ja, ich glaube, wir beide haben auf jeden Fall jetzt für den Nachgang noch sehr viel mitgenommen.
Yep.
Aber mit dem Zitat schließt sich tatsächlich der Kreis. Wir hören uns nächste Woche und wir freuen uns. Ciao.
Ciao.
Nice.
Nice.